Ja, Herr, wir sind dir so dankbar, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, dass wir uns eintauchen dürfen in deine Liebe, in deine Nähe und dass wir deinen Frieden erleben dürfen und dass wir bei dir sein dürfen. Wir beten darum, dass du einfach auch jetzt diese Zeit, wo wir miteinander Gottes Wort betrachten, dass du diese Zeit in besonderer Weise segnest. Amen. Ja, ganz schön, dass ihr alle heute wieder mit dabei seid bei unserem Online-Gottesdienst. Ich finde es immer wieder klasse und ich bin dankbar dafür, dass wir solche technischen Möglichkeiten haben, Gottesdienst live anzubieten. Aber so ein Gottesdienst in live, in echt, kann es einfach nicht ersetzen. Und ich freue mich auf den Tag, an dem wir wieder alle gemeinsam uns treffen können, gemeinsam mit Liedern Gott anzubeten, Predigten zu hören, Kaffee und Gebäck miteinander zu genießen, Gespräche zu haben, sich persönlich zu begrüßen, sich persönlich zu umarmen. Auf diese Zeit freue ich mich sehr. Doch solange das so ist, müssen wir einfach mit den Umständen auch leben und miteinander das Beste daraus machen und eben online Gottesdienst feiern. Heute ist ja wieder ein ganz besonderer Tag. Es ist Muttertag. Und an einem solchen Tag, da erinnern wir uns sehr gerne an all das, was unsere Eltern und natürlich ganz besonders unsere Mütter für uns getan haben und bis heute tun. Nun, obwohl meine Mutter schon lange nicht mehr lebt, zehre ich noch heute von ihrer bedingungslosen Liebe, die sie zu uns Kindern gehabt habe. Und ich habe viele schöne Erinnerungen an sie. Mutter sein, das ist noch weit viel mehr als nur Kinder zur Welt zu bringen, sondern es bedeutet über viele, viele Jahre sich einzusetzen für die Kinder, für ihr leibliches und seelisches Wohl zu sorgen, ihre gute Entwicklung zu gewährleisten, das ist mit viel Kampf, mit viel Herausforderung und oft auch mit viel Gebet verbunden. Und an einem solchen Tag wie heute möchten wir gerne unsere Dankbarkeit ausdrücken. All das, was unsere Mütter für uns getan haben. Das gilt auch, das möchte ich besonders betonen, für all die Frauen, die gar keine eigenen Kinder bekommen konnten und dennoch vielen, vielen Menschen Gutes getan haben und sich innerhalb der Kirche auch, ja, wir nennen das so, als geistliche Mütter erwiesen haben, indem sie sich um Menschen in der Kirche gekümmert haben. We are family, so unser Thema, das wir heute miteinander betrachten werden und das möchte ich unter vier kurzen Aspekten mit uns betrachten. Was bedeutet eigentlich Erfolg in der Familie? Wozu Gottes Gebote? Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Prägung. Und schließlich möchten wir über Gottes Rezept, über Gottes Familienrezept sprechen, das uns dann auch zum Erfolg führt. Nun steigen wir gleich ein in den ersten Punkt. Was bedeutet eigentlich Erfolg in der Familie? Wir haben in den letzten beiden Wochen viel über dieses Thema gehört. Erfolgreiche Beziehungen, erfolgreiche Kommunikation. Wer will nicht erfolgreich sein in all dem, was er, was sie tut? Und auch im Familienleben wollen wir gerne erfolgreich sein. Die Frage, die sich stellt, ist, wie definieren wir den Erfolg innerhalb der Familie? Fühle ich mich erfolgreich, wenn meine Kinder denn die bestmögliche Bildung gehabt haben, wenn sie den bestmöglichsten und am möglichst bestbezahlten Beruf erlernen konnten, wenn sie vielleicht noch einen wohlhabenden Partner oder Partnerin gefunden haben und mich auch noch vielleicht so Großeltern machen, das fühlt sich erfolgreich an. Und das ist auch ganz sicher nicht verkehrt. Ganz im Gegenteil, Bildung und guter Beruf, das sind wichtige Dinge. Doch von der Bibel her definiert sich Erfolg in der Familie doch noch ein wenig anders. Und das möchte ich gerne mit uns teilen. Eine Familie ist dann erfolgreich, wenn die einzelnen Familienmitglieder den Platz gefunden haben, der ihnen von Gott zugedacht ist. Den Platz, an dem sie sich mit all ihren Begabungen und Talenten, mit ihrer Persönlichkeit voll entfalten können. Und das muss nicht immer mit der Erfolgsdefinition der Eltern, wie soll ich sagen, übereinstimmen. Erfolg definiert sich auch in dem, was zum Beispiel ein Mann aus dem Alten Testament gesagt hat. Er hieß Josua, er war der Nachfolger von Mose und er sagte einmal, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Nun, wenn ich das erreicht habe, dass wir als ganze Familie Gott dienen und jeder an dem Platz, den Gott hinzugedacht hat, dann ist das erfolgreiche Familie. Und die Bibel, die gibt uns Anleitung. Anleitung zum Erfolg als Familie und zwar durch die Gebote. Die Gebote, die Gott uns gibt. Wozu brauchen wir Gebote? Wenn manche Menschen das Wort Gebote auch nur hören, dann regt sich in ihnen bereits ein innerer Widerstand. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, dass es mir in meinem Leben auch schon sehr, sehr oft gegangen ist, vor allem als junger Mensch. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen, die Regeln aufgestellt haben, die mir die Grenzen aufgezeigt haben, die mich in die Schranken gewiesen haben, die mir gesagt haben, was ich tun und was ich lassen sollte. Und es regte in mir Widerstand. Ja, ich möchte sagen, nicht nur Widerstand, das regte in mir Rebellion an. Ich habe mich dem widersetzen wollen. Ich fühlte mich eingeengt. Ich fühlte mich bevormundet. Ich fühlte mich manipuliert. Doch wenn Gott uns Gebote gibt, dann niemals, um uns in irgendeiner Form zu manipulieren, uns einzugrenzen, uns unserer persönlichen Freiheit zu berauben, sondern er gibt uns Gebote, um uns einen Rahmen für unser Leben zu geben, um uns erfolgreich und glücklich zu machen, um uns ein attraktives Leben zu ermöglichen. Ich habe dazu ein paar so Illustrationen mitgebracht, die ich uns gerne mal zeigen möchte. Auf diesem Bild hier sehen wir eine Schranke. Schranken finden wir in der Regel an Bahnübergängen. Und wie das manchmal so ist im Leben, man hat es eilig, man ist vielleicht zur Arbeit unterwegs und man kommt dann zu einem Bahnübergang und was passiert? Das Signal wird rot und die Schranke geht runter. Und was passiert in deinem Inneren? Oder sagen wir in meinem Inneren, mir geht es häufig so, es regt sich in mir Widerstand. Ich ärgere mich darüber. Was muss ausgerechnet jetzt diese Schranke runtergehen und mich in meiner Freiheit eingrenzen? Doch wenn man es dann ganz genau überlegt, diese Schranke dient dazu, mich zu beschützen. Dass ich nicht einfach wie ein Wilder über jeden Bahnübergang fahre und womöglich kommt ein Zug. Wie viele Menschenleben wurden dadurch bewahrt und geschützt? Ich habe hier noch ein zweites Bild mitgebracht, ein Geländer. Geländer dienen nicht dazu, mir den Platz zu rauben. Geländer dienen dazu, mich zu schützen. Das ist etwas, woran ich mich festhalten kann. Ich kann mich daran orientieren. Es bildet Schutzräume, einfach nur, wenn ich dran denke, ich gehe durch ein langes, großes Treppenhaus und da wären keine Geländer dran, die mich schützen. Ich brauche solche Geländer und wir brauchen auch Geländerbegrenzungen in unserem Leben, damit wir gesund bleiben. Es kann nicht einfach immer alles nur erlaubt sein. Und zu guter Letzt habe ich noch ein drittes Bild dabei. Das gefällt mir natürlich als ein Mensch, der Fußball liebt, ganz besonders. Auf diesem Bild sehen wir ein Fußballfeld. Und dieses Fußballfeld hat viele Linien. Es hat Begrenzungen. Und innerhalb dieser Begrenzung dürfen sich zwei Mannschaften bewegen und den Spielbetrieb haben. Und natürlich gibt es auch innerhalb dieses Rahmens diverse Regeln. Also man kann dem Gegenspieler beispielsweise nicht einfach in die Füße treten, um den Ball zu erobern. Es könnte sein, man bekommt die gelbe oder sogar die rote Karte, wird des Spielfeldes verwiesen und darf nicht mehr am Spiel mitwirken. Die Regeln dienen dazu, das Spiel attraktiv zu machen und nicht einzudämmen. So gibt Gott uns Gebote mit ganz bestimmten Zwecken, nämlich um uns Menschen zu dienen, uns zu schützen, uns in Freiheit, in wahre Freiheit zu führen, unser Leben lebenswert zu machen, unser Leben reich zu machen, unserem Leben Sinn und Bedeutung zu geben. Ja, uns glücklich zu machen. Man höre und staune, Gebote Gottes machen glücklich und führen den Menschen zum Erfolg. Und das möchte ich untermauern, indem ich noch einen Bibeltext an dieser Stelle mit uns teile. Den finden wir im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 2. Das ist ein Gebot Gottes, Das ist der Rahmen, den er uns gibt im Familienleben. Dort heißt es beispielsweise, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Also Gott gibt ein Gebot, er gibt ein Ausrufezeichen, er setzt einen Rahmen, er gibt Leitlinien, an denen wir uns orientieren können und sagt, was wir tun sollen, wie wir leben sollen. Und dann wird etwas mit uns passieren. Dann, wenn du das tust, deinen Vater und deine Mutter ehrst, ja, wie macht man denn das eigentlich? Es hat etwas viel mit Gehorsam zu tun, mit Respekt, mit Achtung, mit Wertschätzung, mit den Eltern auch zu dienen, zum Beispiel wenn Eltern ins Alter gekommen sind, sie nicht einfach links liegen zu lassen, sondern ihnen zu dienen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wird es dir gut gehen. Ich liebe es, in Bibelstellen einzelne Worte besonders zu betonen. Dann wird es dir gut gehen. Dann wird es dir gut gehen. Dann wird es dir ganz persönlich gut gehen. Und du wirst lange leben auf dieser Erde. Was für eine Zusage! Was meint eigentlich langes Leben? Langes Leben meint nicht, alle müssen 100 Jahre alt werden, wenn sie Gottes Gebote halten. Aber es heißt, du wirst deine Zeit erfüllen, die Gott dir hier auf dieser Erde gegeben hat. Und du wirst sie erfüllen mit all den Gedanken und Plänen und Berufungen und Dingen, die Gott für dein Leben vorbereitet hat. Du wirst das erleben dürfen. Nun, steigen wir ein oder leiten über zum nächsten Punkt. Deine Geschichte. Jeder bringt eine Geschichte mit. Familie ist ja schon ein in sich selbst übergeordneter hoher Wert. Was wäre unsere Welt, was wäre diese Gesellschaft ohne gute und gesunde Familien? Jedoch ist immer die Frage, nach welchen Werten gestalten wir Familienleben? Und auch wir in der City Church haben sehr, sehr viele Ehepaare, Familien und damit natürlich auch viele Kinder. Alle haben ja eine Familie. Doch dieses Familienleben ist unterschiedlich gestaltet und erlebt worden. Was haben Menschen in ihren Familien er oder auch durchlebt? Oder vielleicht sogar auch erlitten? Ich gehöre auch dazu. Ich bin beispielsweise ohne meinen Vater aufgewachsen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat das viel mehr mit mir gemacht, als ich mir bis heute eingestanden habe. Es ist etwas, das einen Menschen prägt, das stellt im Leben eines Menschen Weichen. Und ich habe mir so gedacht, was wäre vor allem in meinen jungen Jahren in meinem Leben anders gewesen? Was wäre in meinem Leben möglich gewesen, wenn ich einen Vater gehabt hätte, der mich an der Hand genommen hätte und durchs Leben geführt hätte? Und wenn ich so bedenke, wie es meiner Mutter damit gegangen sein muss, wir haben ja heute Muttertag, sie war extrem herausgefordert, um nicht zu sagen, mit uns allen überfordert, denn wir waren manchmal komplett unmöglich, wir hatten keine Grenzen mehr, wir hatten diesen Rahmen nicht, da ist niemand, der uns ein Geländer gegeben hat, an dem wir uns hätten festhalten können oder der uns mal in die Schranken gewiesen hätte, bis hierher und nicht weiter. Und man stelle sich das vor, in unserer heutigen Zeit, du hast 6 Kinder und bist von einem Tag auf den anderen alleinerziehend. Und es gab nicht so Betreuungsmöglichkeiten wie heute. Oder dass man Kindergeld, Erziehungsgeld und ich weiß nicht, Elterngeld, was es heute alles für Möglichkeiten gibt. Das gab es alles nicht. Meine Mutter musste den Lebensunterhalt von einer kleinen Witwenrente bestreiten. Und trotz alledem, ich bin heute im 31. Ehejahr, trotz aller dieser Erlebnisse und dieser Defizite. Und es fühlt sich richtig gut an. Das fühlt sich erfolgreich an. Das ist ein großartiges Geschenk und nicht selbstverständlich, das erleben zu dürfen. Manchmal habe ich mich schon gefragt, so im Laufe unseres Ehelebens, ob mit uns oder mit mir, ob mit uns überhaupt alles stimmt. Wir haben doch manchmal sehr viel gestritten. Wir haben eine ausgeprägte Streitkultur bei uns in der Familie und manchmal eine Streitkultur, die auch über das Ziel hinausschießt, wenn es vielleicht verletzend wird. Wir haben drei erwachsene Kinder von 22 bis 25 und man hat eigentlich gar keine Gelegenheit, vorher mal, wenn die Kinder dann plötzlich alle da sind, Vater oder Mutter üben zu können. Man lebt und handelt letztlich so, wie man selber Familie erlebt hat, wie man geprägt wurde, wie die Weichen gestellt wurden. Und das projiziert man, das überträgt man auch in sein eigenes Familienleben hinein. Und man hat eigentlich letztlich nur eine einzige Chance, Dinge auch anders zu machen, wenn wir Gott und sein Wort, seine Gebote, seinen Rahmen, seine Begrenzungen, die er uns gibt, die gut für uns sind, in unser Leben haben, wenn wir ihn in unserem Leben haben, auch Dinge anders machen zu können und unseren Kindern Dinge geben zu können, die wir vielleicht selber nie erlebt haben. Was kann alles passieren auf der Strecke? Was kann man alles falsch machen? Wie kann man seine Frau verletzen, die Kinder verletzen oder sie ungerecht behandeln, bis die dann endlich mal erwachsen sind? Wie großartig ist es, als Männer und als Frauen, als Eheleute, als wenn wir Familie gründen, Kinder haben, sie positiv prägen und formen zu dürfen, sie zu führen. Ich muss natürlich auf der anderen Seite sagen, manchmal habe ich den Eindruck auch bei Familien, dass Kinder ihre Eltern führen anstatt umgekehrt. Liebe Eltern, gebt den Kindern Geländer. Gebt ihnen Grenzen, einen Rahmen, ein Spielfeld, in dem sie sich bewegen dürfen. Das wird ihrer Entwicklung zugute kommen und wird dafür sorgen, dass sie eine gute Prägung haben und es lernen, sich einzuordnen. Was ist Gottes Familienrezept? Und dazu ein provokanter Bibeltext. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 21 bis Kapitel 6, Vers 4, was wir natürlich nicht alles lesen werden, aber den einen oder anderen Vers greifen wir hier raus. Es heißt in Vers 21 und 22, ordnet euch einander unter. Tut es aus der Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das so ein Bibelvers, den man sich manchmal gar nicht so richtig getraut, in der Öffentlichkeit zu zitieren. Sich unterordnen in dieser emanzipierten und individualistisch geprägten Gesellschaft, wo jeder selbstbestimmt leben möchte und jeder selbst sagen möchte, ich setze meinen eigenen Grenzen, ich mache meinen eigenen Plan, ich habe mein eigenes Lebenskonzept. Was interessiert mich die Bibel? Was interessieren mich die Gebote Gottes? Ich mache das, wie ich möchte. Es regt Widerstand in den Menschen, ruft diesen Widerstand auch hervor. Warum eigentlich? Weil mit dem Begriff Unterordnung Wertung verbunden wird. Das heißt also, wenn die Frauen sich den Männern unterordnen sollen, die Männer sind viel mehr wert als die Frauen, die sind was Besseres und die Frauen sind weniger und deswegen müssen die unter den Männern sein. Nein, Unterordnung ist kein Wertungsbegriff. Unterordnung ist Vertrauensbeweis. Ist ein Beziehungsbegriff. Ich möchte das ein bisschen so übertragen auf die Krise, in der wir derzeit sind. Unsere Regierung aufgrund dieser Corona-Pandemie hat allerlei Maßnahmen und Verordnungen ergriffen und wir sollen das jetzt alles tun. Und ich muss schon ehrlich sagen, ich habe da so manchmal meine Zweifel und manchmal regt's mich jetzt auch schon richtig auf, dass ich mich nicht so frei bewegen kann, wie ich möchte. Und die Frage ist, wie reagiere ich jetzt darauf? Reagiere ich jetzt darauf mit Rebellion, mit Widerstand und sage, ich mache, was ich will? Die Konsequenzen muss ich dann tragen, wenn ich mache, was ich will. Wenn ich erwischt werde, ohne Maske im Laden, dann muss ich eben 150 Euro Strafe bezahlen. Oder ich entscheide mich, darauf zu vertrauen, dass unsere Regierung für uns das Beste möchte. und ich ordne mich aufgrund des Vertrauens zu ihnen ihren Anweisungen unter. Unterordnung setzt nämlich voraus, dass ich meine egoistischen Wünsche und Vorstellungen, die ja häufig für Konflikte und Störungen in der Familie sorgen, ich setze sie hinter die Ordnung Gottes zugunsten meiner Frau, zugunsten meiner Kinder, zugunsten unseres Familienlebens. Und das wird Erfolg bringen. Unterordnung setzt ja eine bestehende Ordnung voraus, eine Ordnung, die Gott gibt, einen Rahmen, Leitplanken, Grenzen, die Gott uns gibt, innerhalb derer wir uns bewegen sollen. Und die machen uns frei, die schaffen Leben, die unterdrücken uns nicht, sondern die machen unser Leben lebenswert. Unterordnung hat auch nichts, nicht im Entferntesten, irgendwas mit Machtanspruch zu tun. Und einer macht die Ansagen und der andere hat einfach nur zu gehorchen, sondern es ist ein Beziehungsbegriff. Wir vertrauen einander. Die Bibel sagt beispielsweise, Gott ist ein Gott, er ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das macht deutlich, wo immer Menschen sich außerhalb der Ordnungen Gottes bewegen, wenn sie den Rahmen verlassen, oder soll ich mal so sagen, wenn sie Gottes Spielfeld verlassen und seine Regeln und seine Gedanken und Gebote ignorieren, da wird immer Unfrieden sein. Da wird Konfliktstoff und Stress sein und die Familie wird nicht zum Erfolg sein. Nun, Paulus gibt eine Begründung, warum denn die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Und davon lesen wir in Epheser Kapitel 5, Vers 23 und 24. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat, und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allem. Ach, schon wieder so ein Vers, der Widerstand regt. Was heißt eigentlich Haupt sein? Haupt sein heißt nicht, ich mache Ansagen und du hast zu machen. Hauptsein heißt, sich kümmern, beschützen, sich hingeben für die Frau und für die Familie, zu versorgen und zu führen, ein Vorbild und ein Beispiel zu geben. Genau das tut nämlich Jesus Christus für uns Menschen, die er zu seiner Kirche zählt. Er macht nicht nur Ansagen, sondern er kümmert sich um uns. Er versorgt uns, er führt uns, er beschenkt uns, er macht uns glücklich, er will bei uns sein, uns Kraft für unser Leben geben. So ist Jesus Haupt für seine Kirche und so dürfen wir Männer Haupt sein für unsere Frauen. Und dann heißt es weiter, die Voraussetzung ist natürlich, um Haupt sein zu können als Mann in der Familie, sich an Christus, dem Haupt, zu orientieren und Christus zu folgen. Und dann heißt es weiter, werden die Männer dreimal aufgefordert, ihre Frauen zu lieben. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Nicht irgendwie, nur auf erotischer oder freundschaftlicher Ebene, sondern mit der Agape-Liebe, mit der sich aufopfernden, mit der sich hingebenden Liebe. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem Volk zu machen. Wenn du das tun möchtest, ist es wichtig, als Mann Gottes Liebe persönlich zu erleben. Und das Ganze ist ein Prozess, der durch unser ganzes Leben geht. Und dann heißt es weiter, genauso sind nun auch die Männer verpflichtet. Ja, die Männer werden dreimal angesprochen, die Frauen nur einmal. Die Männer sind verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie ihren eigenen Körper. Also mein Umgang mit meinem Körper ist der Leitgedanke, wie ich mit meiner Frau umgehen soll. Und logischerweise, niemand geht mit seinem Körper schlecht um. Nein, wir nähren ihn, wir pflegen ihn, wir tun uns Gutes, wir lassen uns was gönnen. Und genauso sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Ja, wir sind verpflichtet dazu, ihnen Gutes zu tun. Beschenke deine Frau, zeige ihr deine Liebe. Mit Worten und mit Handlungen, mit was immer du das tun möchtest. Wer seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Da gibt es einen lockeren Spruch. Happy wife, happy life. Ja, also ihr lieben Männer, strengt euch mehr an. Und dann noch ein Vers. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Wir sollen sie lieben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Wir sind verpflichtet, sie zu lieben wie unseren eigenen Körper. Und wir sollen sie so lieben, wie wir uns selbst lieben. Und dann wird noch etwas zur Frau gesagt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung oder mit Achtung begegnen. Ich finde, es ist ein Wechselspiel darin. Liebe, die wir unseren Frauen geben, wird bewirken, dass sie uns achten und uns mit Ehrerbietung begegnen. Und ihr lieben Frauen, wenn ihr eure Männer respektiert, wenn ihr sie achtet, wenn ihr ihnen mit Ehrerbietung begegnet, dann wird es dafür sorgen, dass sie euch lieben. Und auch dann, wenn ihr mal nicht gut drauf seid, schlecht gelaunt, grummelig, zickig oder was auch immer, sie werden euch lieben, wenn sie spüren, dass ihr sie respektiert. Und man könnte noch vieles, vieles andere dazu sagen. Halten wir fest, Gottes Gebote sind gut für unser Leben. Sie sind gerecht, sie sind wahr, sie sind heilig, sie sind das Rezept für erfolgreiche und gesegnete und glückliche Familie. Sie sind ein Liebesbeweis, dass er durch und durch es mit uns Menschen gut meint. Sein absoluter Liebesbeweis zeigt Gott in seinem Sohn Jesus Christus, als dieser für die Sünden der ganzen Welt starb. Übrigens auch für die Sünden aller Eltern, die sie an ihren Kindern begangen haben. Auch dafür starb Christus. Und wer das glaubt, der wird mit Gott versöhnt. Der bekommt die Chance, ein neues Leben zu beginnen in den Maßstäben, in Leitlinien, die Gott uns gibt. Und wenn du das möchtest, möchte ich dich einladen, mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen. Ich möchte nicht nur diejenigen einladen, die so ein Gebet vielleicht noch nie gesprochen haben, sondern ich lade ganz besonders auch die Eltern ein, die sich vielleicht sogar als Versager fühlen oder denken, sie haben keine erfolgreiche Familie, weil sie diverse Gebote Gottes nicht eingehalten haben. Hey, ich möchte uns alle einladen, gemeinsam dieses Gebet zu sprechen. Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass es falsch war, dir nicht zu folgen, sondern meine eigenen Wege zu gehen. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden bezahlt hast und mir neues Leben geben möchtest. Ich möchte von meinen eigenen Wegen umkehren und dich von Herzen um Vergebung für alle meine Sünden bitten. Von heute an möchte ich dir als meinem Herrn, als meinem Retter folgen. Bitte schenke mir ein neues Leben in dir. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, ich heiße dich ganz herzlich willkommen in der Familie Gottes. Jetzt kannst du mit uns sagen, we are family. Amen.